Ich habe Musik gemocht und habe sie gern gespielt und ich hatte eine Rockband, habe Schlagzeug gespielt und Trompete, Blas und Klavier und so weiter. Hatte Spaß an mehreren Dingen, aber habe es nie als Beruf, als Berufswunsch gehabt oder auch angesehen, dass ich genug Talent dafür hätte, das irgendwie durchzustehen. Und einen Drive, mehrere Stunden am Tag zu üben, hatte ich auch nicht. Und das kam wirklich ganz langsam. Und dann habe ich irgendwann bemerkt, ich kann ohne Musik nicht leben.
Hey Catalina, wie geht's dir?
Hi Felix, gut geht's mir. Unser Auto steht schon vollgepackt vor der Tür draußen. ein langes Wochenende liegt vor uns und wir machen uns gleich auf den Weg.
Wow, okay. Und du hast noch mal kurz am Mikrofon einen Stopp gemacht. Und was macht der Rest der Familie jetzt? Ist auf Netflix noch kurz geparkt oder wo hast du die abgestellt?
Ja, tatsächlich ist das der einzig sichere Weg. Auf Netflix oder Amazon Prime die Kids vor einer Serie zu parken, die 6 kleine Hunde beinhaltet.
Ja, ja, Paw Patrol on the Roll habe ich schon oft rufen müssen. Meine kleine Tochter sagt immer, Paw Patrol. Und dann muss ich sagen, on the Roll. Und dann geht sie auf den Spielplatz. Bei uns stehen die Einkäufer unten im Haus jetzt gerade, im Eingang, viele Typen. Die hole ich jetzt gleich rauf. Die Kinder sind aber weg in ihren jeweiligen Einrichtungen. Und ich freue mich riesig, dass wir euch allen heute einen ganz besonderen Gast präsentieren können, weil wir hatten noch nie einen Gast, jetzt in über 80 Folgen Wunderbar Together, der in Milwaukee lebt. Milwaukee, ich finde alleine schon der Name der Stadt ist irgendwie toll, geheimnisvoll. Und wie wir von ihm gelernt haben, wahnsinnig deutsch. Also die ganze Stadt ist irgendwie voller Brauereien. Hm. Und wir hatten noch nie einen Dirigenten zu Gast. Und
stimmt.
Jemanden, der nicht nur Dirigent ist, sondern der auch noch Sohn vielleicht des berühmtesten deutschen Dirigenten überhaupt, Kurt Masur ist. Ken David Masur ist heute bei uns bei Wunderbar Together. Und Catalina, irgendwie dieser Podcast hat uns beide geflasht, oder?
Ich glaube auch.
Das war so wir sind irgendwie eingestiegen auf diese Reise. Er stieg ein und dann sind wir losgefahren und wir wussten alle nicht so recht, wohin führt uns das? Und am Ende, wo waren wir am Ende?
Ja, wir waren irgendwie ganz tief in dem, was Musik in Menschen bewegen kann, was es auch in der Gesellschaft bewegen kann. Sein Vater, eine sehr wichtige Persönlichkeit in der deutschen Wiedervereinigung und hat da eine bedeutende Rolle gespielt. Und wir haben viel über Musik gesprochen. Über sein Wirken auch. Und es war wirklich ein sehr emotionales Gespräch auch.
Ken David Masur, der ja auch noch Sohn einer Japanerin ist. Also der Mutter ist Japanerin, der Vater eben Kurt Masur. Und der sich von diesem, das fand ich auch so toll, von dem Dirigentenstab, also von diesem einzigen Instrument, was ein Dirigent eigentlich hat, neben der Partitur, die vor ihm liegt, vor sich hat, hat er diesen Stab in der Hand, der irgendwie seine Gesten verlängert. Und von diesem Stab hat sich Ken David immer ferngehalten, wie von so einem Zauberstab, den er nicht anfassen darf, weil der dem Meister gehört, seinem Vater. Und plötzlich hat er ihn in die Hand gedrückt bekommen und dann war es geschehen.
Der Rest ist Geschichte.
Genau, der Rest ist Wunderbar Together. Viel Spaß mit diesem tollen, genialen Ken David Masur. Und ganz wichtig, wenn ihr im Sommer, im Juni nach New York kommt, könnt ihr ihn erleben, gemeinsam mit seiner Frau, die, wie soll es sonst sein, klassische Künstlerin ist, Pianistin. Die beiden machen nämlich das Chelsea Music Festival hier in New York. Die kommen also aus Milwaukee angesaust und stellen hier ein komplettes Musikfestival auf die Beine. Und Catalina, du kommst auch vorbei, oder?
Ich würde natürlich wahnsinnig gerne vorbeikommen. Ja, ich würde mitsamt meiner kompletten Familie reise ich an. Wir wurden ja auf jeden Fall herzlich eingeladen. Also insofern könnte es gut sein, dass wir uns da sehen.
Also schon mal ein kleiner Teaser, falls ihr im Juni in New York seid, könnt ihr ihn live erleben. Ansonsten jetzt bei unserem Podcast. Viel Spaß mit
Ken David Masur.
Herzlich willkommen bei Wunderbar Together, Ken David Masur. Schön, dass du da bist.
Ich freue mich riesig. Hallo allerseits, hallo Catalina, hallo Felix.
Ist es Ken David, ist es Ken? Wie sprechen wir dich eigentlich so an, dass es für dich angenehm ist?
Ich sage immer, meine Freunde sagen nur Ken, es ist kürzer. Und genau, insofern, du musst nicht den vollen Namen sagen. Und wir, ich habe das Gefühl, nach den ersten paar Minuten jetzt gemeinsam virtuell, ist es wie mehrere Jahre, dass wir uns schon kennen.
Du hast uns gerade durch dein wunderschönes Haus geführt in Wisconsin. Wir haben auf deinen großen Garten geschaut. Das ist einer der ersten Frühlingstage bei dir.
Ja.
Du hast aber auch erzählt, es war vor ein paar Tagen noch ein bisschen anders, das Wetter. Wie kann man sich das vorstellen, wo du lebst?
Ja, Wisconsin. Ja, das ist ein recht kalter Bundesstaat und vielleicht deswegen einer der Bundesstaaten, wo die Deutschen sich zuerst niedergelassen haben. Das hat sich wohl wie zu Hause angefühlt. Nein, aber ganz so kalt ist es in Deutschland eigentlich nie. Wir hatten vor 2 Wochen minus 30 Grad Celsius. Und da wir uns hier auch am Lake Michigan befinden, dann auch teilweise mit ungeheuren Windböen, und das machte das Ganze natürlich noch mal kälter. Aber
wow.
Man lernt schnell, sich nicht nur warm anzuziehen, sondern Gewohnheiten zu pflegen, dann die Körpertemperatur aufrechtzuerhalten und auch Gemütlichkeit zu finden.
Zum Beispiel?
Ja, man hat immer eine gute Mütze, man hat gute Jacken. Es ist auch Routine, dann immer sofort am Ausgang gute Schuhe und gute Socken und Handschuhe liegen zu haben. Also ich denke, also uns macht das nichts mehr aus. Ja. Wir haben uns daran gewöhnt. Und wenn man weiß, wo der nächste warme Ort dann ist, ob das jetzt das Auto ist oder der Konzertsaal, dann ist die Planung immer aufgegangen. Also insofern.
Und die Eiszapfen, die aus der Nase kommen, die tauchen dann wieder auf, wenn du am Pult stehst. Ja.
Genau.
Was ist denn das nächste Konzert eigentlich, auf was du dich gerade vorbereitest? Also du hast uns gerade schon mitgenommen, mitten nach Milwaukee, Wisconsin, ja. wo du lebst und arbeitest, da sprechen wir natürlich gleich drüber. Aber was genau arbeitest du gerade? Worauf bereitest du dich vor?
Also ich komme gerade aus einem Wochenende an wunderbaren Konzerten mit Mozart, Haffner Symphonie, Oboenkonzert und eine Erstaufführung für unser Orchester hier in Milwaukee von Max Regers Mozart-Variation. Und jetzt bereite ich mich aber gedanklich auch schon vor auf unser erstes jährliches Bachfest. Und da kommt so ein bisschen natürlich meine Heimat mit zum Vorschein. Also mit Leipzig habe ich Bach immer als Begleiter gehabt und hatte seit meiner Antrittszeit hier vor 4 Jahren immer davon geträumt, gemeinsam nicht nur mit dem Orchester, sondern mit der ganzen Stadt ein Bachfest zu gestalten und freue mich auch schon sehr drauf, ja.
Wow, du hast jetzt ganz viele von den Dingen angesprochen, über die wir auch gleich noch mit dir sprechen wollen. Erstmal die Musik, dann deine Heimatstadt, deinen jetzigen Lebensort. Wir wollen auch mit dir über deine Familie sprechen, über deinen Vater. Natürlich auch ganz viel über ja das, was du jetzt gerade machst. Und deshalb, ja, vielleicht stell dich doch mal uns vor. Du hast ja jetzt nicht unbedingt einen klassischen 9-to-5-Job. Ich glaube, das konnte man gerade schon so raushören. Du trägst mehrere Hüte in deinem beruflichen Leben. Und wenn dich jetzt jemand auf einer Party fragt, was dein Job so ist, was du so machst, was würdest du da antworten?
Gute Frage. Also ich bin Musiker. Ich genieße selbst die Musik. Ich sage mal, ja, ich bin natürlich Dirigent, ich bin Musikdirektor, jetzt hier in Milwaukee, beim Milwaukee Symphony Orchestra, ein ganz tolles Orchester in den USA. Die Möglichkeit, meine Frau und ich, wir sind künstlerische Leiter beim Chelsea Music Festival in New York. Und dann sage ich eben in New York, in diesem Umfeld, ich bin eher künstlerischer Leiter, als dass ich Dirigent bin, denn dort geht es eher darum, Menschen einzuladen und zu betreuen und Freude zu haben am Gemeinsamen. Und deswegen würde ich wahrscheinlich sagen, ich bin Musiker an erster Stelle, aber eben auch Dirigent im beruflichen Leben natürlich, weil ich auch mehrere Orchester betreue.
Also den Amerikanern würdest du dann in der Bar sagen Artist und Conductor, oder? Wäre so deine Antwort an der Bar?
Ja. Wahrscheinlich Conductor. Und dann fragen vielleicht einige, what kind of conductor, jetzt im Zug, on the train?
Wie sieht denn der Arbeitstagesablauf bei dir aus? Also Catalina hatte ich ja gerade schon so ein bisschen eingeordnet. Da ist Deutschland, da ist Amerika, da ist Orchester, da ist die Kunst. Dann habt ihr auch noch 3 Kinder zu Hause. Wie sieht das aus bei euch? Wie kann man sich so einen Tagesablauf bei Melinda, Ken und den 3 Kids vorstellen?
Recht chaotisch, dynamisch, energisch. Ich meine, jede Künstlerfamilie würde von sich behaupten, dass sie so ein bisschen chaotisch sind und vielleicht sogar ein bisschen stolz sogar dadurch blickt durch diesen Kommentar, weil irgendwie ist man von der Persönlichkeit her ja auch ein bisschen veranlagt dazu, tagtäglich so ein Problem-Solving zu machen. Ob das jetzt zu Hause ist oder ob das dann im Saal ist oder bei einer Probe oder auf dem Podium. Es ist so unsere Veranlagung, es ist die Freude, es ist was wir gewählt haben, dass wir dieses Problem-Solving, ob das im Dienste der Musik ist oder dann zu Hause mit den Kindern, dass wir das meistern wollen, dass wir auch das Abenteuerliche aufsuchen oder das, was man nicht kalkulieren kann.
Was heißt das? Also kannst du ein Beispiel nennen für das Chaos, für das Abenteuer im Alltag?
Also zum Beispiel ist jetzt Melinda, meine Frau, zu einer Probe gefahren und natürlich morgens beginnt es immer erstmal, Kinder stehen auf oder der Hund fängt an zu bellen und dann rennt man irgendwie runter und schaut, dass die Kinder auch Lust haben aufzustehen und in die Schule zu gehen. Und der Hund muss dann gefüttert werden. Und wie gesagt, wenn es wahnsinnig kalt ist, wie vor 2 Wochen hier mit seinen minus 30 Grad, dann möchte man auch nicht raus zu den Hühnern gehen. Ach ja, übrigens, Hühner haben wir auch als Pandemie-Aktivität uns angeschafft. Und insofern müssen die Hühner ja auch verpflegt werden. Und dann möglichst so, dass der Hund die Hühner nicht jagt. Und dann sind die ersten 15 Minuten am Vormittag schon nicht ohne Drama. Und bis dahin hat man für sich natürlich überhaupt noch keine Möglichkeit gehabt zu wissen, okay, was ist jetzt mein nächster Schritt? Wann muss ich bei der Probe sein? Wie muss ich angezogen sein? Wie viele Interviews habe ich heute? Oder welche Noten darf ich nicht vergessen? Dann dieses Koordinieren. Wir versuchen immer nicht gleichzeitig zu verreisen. Also Melinda reist auch oft für Konzerte als Pianistin und ich auch ab und zu. Und jetzt besonders nach der Pandemie, wo das Reisen auch langsam wieder mehr wird, wird es dieses Koordinierspiel auch schwieriger. Denn die Kinder, unsere Kinder sind im Alter, wo sie auch ein bisschen mehr Fürsorge brauchen oder wo wir einfach als Ansprechpartner auch da sein wollen.
Die sind wie alt?
15, die sind jetzt 15, 14 und 11.
Wow, okay.
Ja.
Respekt. Ja, also ich stelle mir gerade toll, ganz tolles Bild, was du uns da geschenkt hast. Ich stelle mir gerade Ken vor, der bei minus 30 Grad im Pyjama den Hund an der Leine durch den Garten gezogen wird, weil der Hund die Hühner jagt, gleichzeitig einen Tee trinkt. Und im Hintergrund müssen irgendwie die Kinder in den Schulbus geschoben werden und haben noch so eine Zahnbürste im Mund und so.
Genau.
Großartig. Das macht alles großen Spaß, bei eurem Leben zuzuhören.
Ich finde es auch sehr schön, weil du gesagt hast, ja, es ist oft nicht ohne Drama. Und ich glaube, das gilt wahrscheinlich für fast jede Familie mit Kindern, dass jeder Morgen nicht ohne Drama startet. Und manchmal ist das Drama etwas kleiner und manchmal ist es eben ein bisschen größer. Wie sieht es denn aus? Also, du bist Musiker, deine Frau ist Musikerin. Wie sieht es bei deinen Kids aus? Sind die auch musikbegeistert? Mögen die Klassik? Gibt es zeitgenössische KünstlerInnen, auf die ihr euch einigen könnt?
Ja, also unsere Älteste, unsere 15-Jährige ist Geigerin und macht das ganz ernsthaft, ist jetzt auch eine Konzertmeisterin hier im Milwaukee Jugendorchester und hat besonders während der Pandemie noch ernsthafter zur Geige gefunden und dann auch irgendwann angefangen, mehrere Stunden am Tag zu üben. Und das kam gar nicht von uns, sondern sie hat da diese Motivation gefunden. Und die Kinder gehen natürlich auch mit uns zu Konzerten, also nicht nur meine Konzerte, wir gehen auch gemeinsam in Konzerte, in andere Sachen und wir versuchen denen eine große Bandbreite an Musik zuteil werden zu lassen. Also zum Beispiel Jazz hören wir oft, wir gehen zu Pops-Konzerte und auch mal ins Theater.
Taylor Swift?
Taylor Swift hören einige von uns, also die beiden Mädels auf alle Fälle. Und ja, also ich sag, wir haben ja ein Alexa bei uns im Haus, und da kommt man immer in ein Zimmer und man hört Taylor Swift mit ihrer Musik und wie die Mädels dann ihre Hausaufgaben zu dieser Musik machen. Also das kommt schon vor, auf alle Fälle. Das ist mit dabei. Also von Taylor Swift bis Michael Jackson über Stevie Wonder und alle Jazzgrößen von Duke Ellington bis hin natürlich zur Klassik ab und zu, aber nicht ausschließlich. Also so darf man sich das auf keinen Fall bei uns vorstellen, auch wenn wir beruflich oft mit Klassik zu tun haben. Aber wir versuchen ihnen doch Kontraste und Gegensätze auch beizubringen und zelebrieren zu lassen.
Ich finde es auch schön, von dieser ganzen Bandbreite von Musik zu hören, die ihr in der Familie irgendwie teilt, die ihr dann ja auch scheinbar gemeinsam hört und ja, einfach genießen könnt. Ich komme auch aus einem, also ich möchte es nicht komplett musikalischen Haushalt nennen, aber mein Vater ist sehr begeisterter Musiker, hat sein Leben lang Musik gemacht, und deshalb war das eben auch immer Teil bei uns zu Hause, einfach Musik zu hören. Ich glaube, er hat auch meine Mutter manchmal, wenn wir los mussten und irgendjemand war noch nicht fertig, zur Weißglut getrieben. Ich darf diese Anekdote jetzt teilen. Tut mir leid, Papa, aber ich mach's einfach, indem er sich ans Klavier gesetzt hat und Musik gespielt hat, bis wir alle angezogen und abmarschbereit waren. Aber deshalb bin ich eben auch damit aufgewachsen und finde es einfach sehr, sehr, ja, sehr schön.
Was hat er da gespielt? Radetzky-Marsch oder à la Turca oder was kam da?
Nee, Jazz. Immer Jazz.
Ach so. Ich stelle mir das natürlich jetzt bei Ken genau umgekehrt vor, dass sich Melinda als Pianistin ans Klavier setzt, während Ken versucht, den Kindern diese riesigen Wisconsin-Stiefel an die Füße zu kriegen, damit die ihre Füße nicht abfrieren, sitzt Melinda am Klavier. Oder wie ist das bei euch zu Hause?
Es ist oft so, es ist ab und zu so, dass besonders an einem Nachmittag, wenn die Kinder dann von der Schule nach Hause kommen und der Hund abgeholt wird, dass Melinda gerade sich mitten in einem Klavierunterricht befindet, wo sie versucht, dann einem Teenie da Chopin beizubringen, und man hört den Hund und man hört die Kinder, und sie sagen und sie beklagen sich, dass es zu kalt ist oder dass sie Durst haben oder einen Snack wollen. Und ja, absolut. Es ist immer der Soundtrack, dass die Musik versucht, über den Geräuschpegel der Welt hinwegzukommen. Aber wir wissen, dass die Musik immer da sein wird und wahrscheinlich auch immer gewinnen wird.
Wow, aber Unterricht zu Hause, deine Frau gibt Unterricht zu Hause, das heißt, ihr hört auch viele Leute, die an Musik scheitern jeden Tag bei euch zu Hause. Das ist ja auch eine interessante Erfahrung.
Ja, das ist schön, dass du uns so beschreibst. Also ich würde mich da auch mit einbeziehen in den Scheiterhaufen. Was ich meine ist, dass für uns ist als Musiker auch irgendwie immer dieses Bewusstsein, dass wir mit Freude scheitern wollen und dass wir gemeinsam scheitern, um dem Ziel willen. Ja, also auch, dass wir gemeinsam auf den Weg gehen und mit Angstlosigkeit diesem Ziel entgegenschauen. Und wir wollen so viel wie möglich, dass nicht nur unsere Kinder, sondern dass natürlich auch die nächste Generation, mit denen wir uns tagtäglich beschäftigen, dass die diesen Mut fassen. Weil ohne diese Freude, ohne diesen Mut und auch diese Angstlosigkeit werden wir Musik sonst verlieren und werden wir auch künstlerische Kreativität verlieren. Und insofern macht mir das gar nichts aus. Und ja, da sind mal ein paar Töne, die daneben gehen. Aber ich finde das prima.
Ken, wir biegen einmal mit dir ab in deine eigene Kindheit. Wenn man deine Wikipedia-Seite aufruft, dann ist da ein wunderbares Schwarz-Weiß-Bild. Ich kann wirklich jedem, der zuhört, nur empfehlen, das auch zu tun. Da steht ein kleiner Ken, ich würde sagen, also auf jeden Fall jünger als 5, so in den ersten Lebensjahren, mit so einer kleinen, vielleicht Viertelgeige, mit so einer Kindergeige. Und umringt von Erwachsenen, der Vater sitzt da, hat die Hände auf dem Schoß gefaltet, schaut gütig auf dich herunter.
die Mutter, glaube ich, steht hinter dir, Erwachsenengeige in der Hand, und dann sitzt noch jemand am Klavier, wahrscheinlich deine Schwester, und es ist so ein Bild wie ein Lagerfeuer, und ihr seht alle unglaublich happy aus. Also die drei Erwachsenen lächeln, und du hast so ganz weit aufgerissene Augen und siehst irgendwie total aufgeregt aus, und es ist ist eine ganz tolle Aufnahme, so ein Schnappschuss. Kannst du uns mal mitnehmen in dieses Bild? Hast du Erinnerungen an diesen Moment?
Ja, das ist genau in Leipzig, in unserem Wohnzimmer, im Haus, was immer noch steht. Und da spiele ich Geige. Ich habe ja mit Geige angefangen. Also das war mein erstes Instrument. Meine Mutter, wie man sieht, an ihrer eigenen Geige. Denn sie war Geigerin und auch Bratschistin. So haben sich meine Eltern kennengelernt. Denn sie war Bratschistin im Orchester in Rio de Janeiro in Brasilien. Und mein Vater kam als Gastdirigent, und so haben sie sich kennengelernt. Wahrscheinlich deswegen mit der Geige bei mir. Und ich habe die Geige geliebt. Und meine Mutter hat mir das oft erzählt, dass ich bei jeder Gelegenheit, ob das auch auf Reisen war oder am Flughafen, dass ich dann in der Warteschlange bei Immigration wahrscheinlich oder beim Zoll immer meine Geige rausgeholt habe und angefangen habe, für Leute zu spielen. Also ich hatte da irgendwie in dem Alter keine Scheu und habe das sehr gemocht. Und dann hatte ich mit 6 Jahren wohl einen der angesehensten, aber auch einen der strengsten Geigenlehrer in Leipzig, bei dem ich dann irgendwann keine Lust mehr hatte, was natürlich auch so ein bisschen für Traurigkeit bei meinen Eltern gesorgt hat. Aber ich glaube, dieses Foto ist noch von dieser Zeit, wo ich wirklich mit Freude am Instrument war. Und genau, das ist meine Schwester Caroline, meine Halbschwester aus der vorangegangenen Ehe von meinem Vater, dessen Frau ja tragisch leider in einem Autounfall gestorben ist. Und er dann danach, wie gesagt, meine Mutter kennengelernt hat in Brasilien. Und da sind wir halt zu viert beim gemeinsamen Musizieren. Das ist ein sehr schönes Foto, ja.
Wow, deine Mutter Japanerin, richtig?
Richtig, ja, aus Tokio.
Das heißt, du bist ein, wie nennst du dich denn? Japanese-German-American? German-Japanese-American? American-Japanese-German? Hast du da eine Identifikation?
Felix, ich glaube, du hast es komplett richtig, ja. Du hast es auf den Punkt gebracht. Ich habe mal in einem Interview gesagt, dass es besonders im Berufsleben, man bemerkt es im Nachhinein immer, wenn man angekündigt wird als Dirigent oder Gastdirigent bei Orchestern, die Identität dann irgendwie immer geändert wird, ohne dass man gefragt wird, ja. Und dann sieht man, du wurdest angekündigt als German-born, Japanese, American conductor. Oder wenn du dann auf einem anderen Kontinent bist, bist du eben ein deutscher Dirigent mit japanischer Mutter und so weiter. Also ich weiß es selber nicht. Deswegen habe ich gesagt, du bist da wahrscheinlich auf der richtigen Spur. Weil für mich ist es immer eine Suche gewesen nach dem gemeinsamen Nenner, also auch menschlich. Natürlich, dieses Heimatgefühl nach Leipzig ist für mich ganz, ganz eng. Das begleitet mich tagtäglich, egal ob ich jetzt hier in Milwaukee oder Mittleren Westen tätig bin oder in den USA. Aber dann kommt auch meine japanische Seite manchmal ganz stark zum Vorschein, weil ich auch sehr oft in Japan gewesen bin, als ich aufgewachsen bin und eine sehr enge Beziehung zu meinen Großeltern hatte. Also meine Großmutter in Tokio, die auch bis zu ihrem 96. Lebensjahr noch Klavier gespielt und unterrichtet hat. Und mein japanischer Großvater, der Pastor war, anglikanischer Pastor. Und ich war auch auf einem japanischen Internat in England nach der Wiedervereinigung in Deutschland und habe mich in der Zeit auch sehr japanisch gefühlt und dachte, ich würde jetzt nach Japan zurückkehren und dann dort studieren gehen oder dort meinen Abschluss machen. Also ich habe mehrere Phasen in meinem Leben durchgemacht. Und als ich dann als 13-Jähriger nach New York kam, begann dann dieser Werdegang dort, auch dieses Finden als Jugendlicher an der deutschen Schule in New York. Ja, wie ich mich auch zu Deutschland hinzugezogen fühle, aber eben auch versuche, New York kennenzulernen und oder die New Yorker Identität oder was bedeutet es, New Yorker zu sein für mehrere Jahre. Also insofern kann ich das nicht direkt beantworten, Felix. Tut mir leid. Ich glaube, ich bin immer noch auf der Suche, aber ich weiß, dass das Heimatgefühl, umso älter man wird und umso länger man vielleicht weg ist, auch, dass es immer stärker wird.
Mhm. Du hast ja gerade den Umzug nach New York als Teenager erwähnt und ihr seid ja damals umgezogen, weil dein Vater, Kurt Masur, dort eine Stelle angetreten ist. Und dein Vater ist wahrscheinlich einer der bekanntesten, berühmtesten deutschen Dirigenten, die es gibt. Erzähl uns mal von ihm. Wie war das für dich? Hast du als Kind, als Jugendlicher was davon mitbekommen, was für einen berühmten Vater du hast, was er schafft, wie er wirkt?
Ja, sicher. Also in einem bestimmten Alter dann, als ich vielleicht 8, 9 oder 10 Jahre alt war, fing ich an, dann auch im Kinderchor des Gewandhauses in Leipzig zu singen. Davor war es mir nur am Rande klar und eigentlich habe ich es eher abwertend betrachtet, dass mein Vater 6, 7 Monate manchmal im Jahr verreist war, erlebt. Und dann natürlich ein paar Jahre später, 89, dann das Gewandhaus, auch eins der Mittelpunkte wurde, der Örtlichkeiten, wo dann auch zum ersten Mal die Redefreiheit zum Vorschein kam oder geübt wurde, sag ich mal, weil er ja das Haus dann auch geöffnet hat und auch als Gastgeber dieser Gespräche fungierte. Also insofern habe ich das schon in Leipzig mitbekommen, was für ein Respekt er hatte, aber dass dieser Respekt eben nicht, wie wir es uns vielleicht heute vorstellen, diese, wegen einer autoritären Art oder Haltung eines Dirigenten kam, sondern für mich eher ein Vertrauensvotum war auch. Also so ein bisschen das große Vertrauen des Publikums und auch der Bürger von Leipzig, sich dann an die in der Kultur zu wenden, denen sie voll und ganz vertrauen können, dass sie die Kultur benutzen als gutes Werkzeug, um den Dialog zu finden. Und er hat es dann auch irgendwie geschafft, dieses Vertrauen für etwas Gutes zu verwenden in Leipzig. Und ich habe also in Leipzig das mitbekommen und dann besonders auf Reisen, wenn wir zum Beispiel nach Japan oder in die USA gegangen sind, wie sehr ihn Leute verehrt haben. Also das habe ich schon als Kind mitbekommen, ja.
Mhm. Er hat also ja sein musikalisches Wirken irgendwie auch in ein politisches und gesellschaftliches Engagement umgemünzt. Richtig? Ist das auch so,
ja.
Da ist das amerikanische Wort Legacy so schön. Ist das für dich auch irgendwie die Legacy deines Vaters oder würdest du sagen, die ist eher musikalisch? Wie siehst du das?
Ja, ich gehe davon aus, dass ich meinem Vater da auch ein bisschen ähnlich bin, wenn ich eine allergische Reaktion habe gegen Wörter wie Legacy. Mhm. Und zwar, Legacy hat so ein bisschen etwas mit Selbstverherrlichung zu tun. Ich erzähle mal eine Geschichte, die so ein bisschen zusammenfasst, warum ich das denke. Denn ich habe besonders in den letzten Lebensjahren meines Vaters, er hat damals schon Anzeichen von Parkinsons gehabt, habe ich sehr viel Zeit mit ihm verbracht. Er hat weniger dirigiert, aber wir haben uns dann oft an einen Tisch gesetzt und ich habe damals erst angefangen mit meinen ersten Konzerten, die dann zu dirigieren. Er hat immer neugierig gefragt, was machst du denn jetzt und worauf bereitest du dich vor? Und dann habe ich dann meinen Stapel an Partituren mitgebracht und habe dann eben auch entdeckt, was er dirigiert und aber zu meinem Überraschen eben auch oft nicht dirigiert hatte in seinem Leben, in seiner Karriere. Und zum Beispiel war es so, dass ich gedacht habe, er hat alle Werke von Strauss, von Richard Strauss dirigiert. Ja, nicht nur die Tondichtungen, sondern natürlich alles Mögliche. Und er hat gesagt, ja, ich habe alles dirigiert, aber eins habe ich nie dirigiert. Und das war Heldenleben. Und er hat gesagt, als deutscher Dirigent der Nachkriegszeit hat es sich einfach nicht gehört. Für mich, hat er gesagt, für mich habe ich die Entscheidung getroffen, für mich hat es sich nicht gehört, dass ich Heldenleben dirigiere, weil es eine Art der Selbstverherrlichung ist. Und das fasst so ein bisschen zusammen, womit ich auch aufgewachsen bin, dass wir wirklich Diener sind der Musik, wir sind Diener der Menschen mit Hilfe der Musik, mit Hilfe der Musik als Mittel, um den Dialog zu finden, um den Frieden aufzusuchen, um ins Gespräch zu kommen und dieser Liebe oder diesem Geschenk Gottes, was uns gegeben wurde, einfach freien Lauf zu lassen. Und insofern ist dieses Wort Legacy auch etwas, was ihm wahrscheinlich, ich muss ehrlich gestehen, dieses Wort habe ich von ihm selber noch nie auch gehört. Ich verstehe es natürlich, aber deswegen mache ich mir wenige Gedanken darüber. Er hat mir auch oft gesagt, ganz besonders am Anfang meines beruflichen Werdegangs als Dirigent, dass er in den 20er Jahren, als er anfing, immer gesagt hat, ich habe die Stelle, an der ich gerade war, immer als die letzte behandelt. Das bedeutet, er hat nie das Gefühl gehabt, oh, was ist jetzt mein nächstes Ziel? Was ist jetzt, was soll das nächste Orchester sein? Das nächstgrößte? Oder was ist für meine Karriere gut? Sondern es war immer der Gedanke, wie kann ich meinen Job und meinen Beruf besonders gut machen, dort, wo ich gerade bin? Und wie kann ich den Menschen genau dort dienen, wo ich gerade bin?
Und er war ja der, glaube ich, längste Chefdirigent der New Yorker Philharmoniker, ist das korrekt? Oder einer der, die das mit am längsten gemacht haben? Ich habe gelesen, als er das Orchester übernommen hat, galt das als unmanageable, also eine Orchester voller Diven, die aufeinander losgehen und sich nicht führen lassen von einem Dirigenten oder einer Dirigentin. Und er hat das geschafft und ist dann ganz lange diesem Orchester verbunden geblieben. Ist das korrekt, diese Erzählung, oder wie hast du das erlebt?
Oh, das ist eine gute Frage. Ich weiß nicht, ob er der es am längsten geleitet hat. Ich weiß, also Gewandhaus war natürlich sehr lang, 26 Jahre. Da könnte er einer der längsten gewesen sein in New York. Muss ich ganz ehrlich gestehen, weiß ich es nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass Leute wie Bernstein wahrscheinlich länger da waren. Aber jedenfalls diese unmanageable, ja, das ist schon eine gute Geschichte. Also der Steve Stamets hat oft diese Geschichte erzählt, hat gesagt, wenn wir jemanden suchen, der diese Bande zusammenhalten soll und jemanden finden, der von Richard von Weizsäcker als Bundespräsident-Nachfolger nominiert wurde von ihm, dann soll das der Kurt sein. Weil sie, ich glaube, auch von den politischen natürlich Gegebenheiten, die damals diese mitbeobachtet haben, von New York aus, sehr berührt waren und wussten, dass mein Vater sich nicht einschüchtern lässt und sich auch während der DDR-Zeit ja nicht von den Funktionären hat einschüchtern lassen. Wie gesagt, im Dienste der Kunst, der Kultur, immer gesagt, ihr könnt sowas nicht machen. Ihr könnt sowas nicht mit Mendelssohn machen. Ihr könnt sowas nicht mit Bach oder mit Beethoven machen. Und nicht, ihr könnt sowas nicht mit mir machen. Es ging wirklich immer um die Sache. Und genau das Gleiche hat er eben in New York auch gemacht. Ihr könnt euch nicht so benehmen, wenn ihr dienen wollt im Sinne der Kunst und in der Kultur, in der Szene für die New Yorker.
Drehen wir das Scheinwerferlicht wieder auf dich, aber mit einem kleinen Einschub. Meine Großmutter, Pragerin, also ich bin in Nürnberg aufgewachsen, war unglaublich klassikbegeistert und hat mich und meinen älteren Bruder immer wieder zu Konzerten mitgenommen in die Nürnberger Meistersingerhalle. Da gab es eine ganz tolle Idee von den Organisatoren dort. Die haben die Schüler hinten auf die Bühne gesetzt. Also hinten auf der Bühne gab es mehrere lange Bänke, nannte sich Schulplatzmiete. Und man saß dann als Teenager hinter den Musikern und hat den Dirigenten angeguckt. Man war also eigentlich Teil des Orchesters, saß hinter der Percussion sozusagen und war ganz nah dran an diesem Körper, der die Musik produziert hat und an den Stimmungen auch, die es dann im Orchester gibt. Man sah dann auch irgendwie, ne, wie der Dirigent kommuniziert. Und ich kann mich noch erinnern, dass meine Großmutter immer dann besonders begeistert war, wenn Kurt Masur vorbeikam. Ja, also das Orchester war dann gar nicht mehr so wichtig und die Musik auch nicht. Aber diesen Mann zu sehen, das war für sie ein Riesenerlebnis. Und ich habe jetzt Fotos wieder gesehen im Internet und Videos auch, und die Aura von deinem Vater ist ja unglaublich. Selbst auf Videos kommt das rüber. Also wie der, ich durfte ihn ja als Teenager dann quasi angucken, als Teil des Orchesters, wie der, was der ausgestrahlt hat, wenn er mal mit einem im selben Raum war, war beeindruckend. Und das ist ja, ist es ja durchaus nicht so, dass wenn man so einen Vater hat, dass man dann sagt, ah ja, das mache ich auch. Also es gibt ja viele berühmte Persönlichkeiten in Deutschland, Franz Beckenbauer, wo der Sohn zwar im Fußball unterwegs ist, aber was irgendwie nie diese Größe erreicht hat. Es gibt das Beispiel von jetzt Steffi Graf, Andre Agassi, wo der Sohn gesagt hat, ich mache Baseball, vergesst es, auf gar keinen Fall Tennis. Es gibt ja immer wieder diese Entscheidungen, wenn du so übergroße Eltern hast, was machst du dann selber, wenn du irgendwie in dem Bereich unterwegs sein willst, aber du willst ja auch nicht Copy-Paste machen oder kannst das vielleicht auch nicht. Wie kam es bei dir dazu, dass du gesagt hast, ah ja, also ich werde jetzt Dirigent. Warum hast du dich dafür entschieden? Du hast es ja beschrieben, du hast gesungen, du hast Trompete gespielt, du hast ganz viel ausprobiert in der Musik und hast dich dann fürs Dirigieren entschieden. Wie kommt das?
Ja, das stimmt. Also ich meine, ich finde es immer sehr spannend, wie verschieden doch die Lebenswege zum Beruf sind, die wir Kollegen im Dirigierbereich durchlaufen. Bei mir war es wirklich mit mehreren Umwegen. Und eine kurze Antwort ist, dass ich die Freude des Musizierens als Dirigent und als Bestreiter oder als Kollaborateur von dem Punkt auf dem Podium entdecken musste und entdeckt habe. Also ich habe ihn nicht aufgesucht. Als ich anfing, meine erste Probe zu dirigieren, das kam so, dass ich in Columbia, in New York an der Columbia-Universität studiert habe, habe auch absichtlich nicht Musik studiert, wollte eigentlich was anderes und habe immer entweder Literatur oder ostasiatische Sprachen und so gewählt und wollte mich immer fernhalten der Musik. Und irgendwann in der Cafeteria, in der Mensa, kam jemand zu mir und sagt, du, wir machen von Dido und Aeneas, machen wir eine Oper. Und ich habe gehört, du bist Musiker, du kannst es doch sicher, dein Vater, der dirigiert, da habe ich gesagt, du, ich habe keine Ahnung, wie man richtig dirigiert, das geht nicht. Der war aber so beständig und zwei Wochen später kam er wieder in die Schlange und sagt, du, am Wochenende haben wir unsere nächste Probe, wir haben immer noch keinen Dirigenten, komm, mach doch mal. Und dann habe ich gesagt, okay, fein, eine Probe und danach sucht ihr euch jemand anderen. Und nach der einen Probe war ich so hooked, ja, und habe gedacht, das ist eine Riesenfreude, das hätte ich nicht gedacht. Und dann ging es so langsam los, dass ich es erstmal für mich gefunden habe. Also ich habe Musik gemocht und habe sie gern gespielt und, wie du erwähnt hattest, auch mehrere Instrumente gespielt. Ich hatte eine Rockband, habe Schlagzeug gespielt und Trompete, Gitarre und Klavier und so weiter. Hatte Spaß an mehreren Dingen, aber habe es nie als Berufswunsch gehabt oder auch angesehen, dass ich genug Talent dafür hätte, das irgendwie durchzustehen. Und einen Drive, mehrere Stunden am Tag zu üben, hatte ich auch nicht. Und das kam wirklich ganz langsam. Und dann habe ich irgendwann bemerkt, ich kann ohne Musik nicht leben. Und ich möchte auch was bewegen. Und mein Vater war nie pushy. Also er hat manchmal gesagt, du, Ken, du, ich bin sowieso auf dem Heimweg, kann ich mal bei einer Probe vorbeischauen? Und dann saß er mal in der Probe drin und dann auf dem Heimweg hat er gesagt, du hast da was, das ist nicht schlecht, was du machst, wirklich, und ihr habt Freude dran und mach weiter so. Und er hat da wirklich ganz vorsichtig immer nur ermutigende Worte gefunden und da bin ich sehr dankbar dafür. Und ich habe dann die Freude für mich selber irgendwie gefunden und auch die Musik für mich, die ich unbedingt leiten und machen wollte. Und da war vieles dabei, was ich nicht vom Vater kannte. Und somit hatte ich einfach Freude dran und habe dann angefangen, meinem Vater zum Beispiel auch als Chorleiter zu dienen. Also ich habe für ihn dann Matthäus Passion in Paris beim Orchestre National vorbereitet, war dann einen Monat da mit ihm und hatte viel Freude dran und habe auch Beethoven-Chöre oder andere Chöre vorbereitet und kam so mit mehreren Kurven in dieses Dirigat hinein. Und irgendwann war das so natürlich für mich, dann auch dort weiterzumachen, dass ich gesagt habe, okay, I guess, jetzt bin ich Dirigent.
Aber das muss man jetzt nochmal schwarz auf weiß festhalten. Ken Masur wurde zum ersten Mal beim Dirigieren dazu gezwungen von so. Kommilitonen und hat es nicht freiwillig gemacht, sondern hätte nie gedacht, dass das sein Beruf wird. Das finde ich einfach eine sensationelle Geschichte. Und ich habe mir gerade vorgestellt, wie du dann diesen, das ist ja, man hat ja nichts als Dirigent als diesen dünnen Stab mit diesem Knubbel am Ende und plötzlich stehst du da, genau wie dein Vater, am Pult zum allerersten Mal und es geht los. Das ist doch so verrückt.
Was bedeutet das für dich, zu dirigieren, ein Orchester oder ein Ensemble zu führen, da vorne zu stehen mit Taktstock in der Hand oder ohne, irgendwie eine sehr zentrale Position inne zu haben? Ich meine, es gibt sicherlich eine Lehrbuchdefinition des Dirigierens und des Dirigentens der Position, aber du interpretierst das ja sicher auch für dich irgendwie.
Ja, ich meine, ich hinterfrage das jeden Tag. Und das Schöne daran ist, dass sich die Fragen auch ändern, je nach Stück, je nach Herausforderung, mit Lebenserfahrung. Für mich ist diese Empfindung, sich vorzustellen, vor das Orchester zu treten mit einer Idee, mit einer Geschichte, mit einer Bandbreite an Ausdrücken und ich sag mal am musikalischen Vokabular und emotionalem Vokabular, was man bereithalten möchte. Auf der einen Seite, das ist das, was mich interessiert. Und auf der anderen, was noch spannender ist, das, was man nicht vorhersehen kann. Also, dass man unglaublich gut vorbereitet ist auf die Musik gut kennt und man hat die Partitur gelesen, ob das jetzt ein neues Werk ist, was komplett neu geschrieben wurde und es hat noch keiner gehört. Oder es ist Beethovens 5. Symphonie. Dass man immer mit einer guten Vorbereitung und mit einer, sag mal, wo man, dass man sich darauf einlässt, wo man sich selbst als Mensch befindet, emotional darauf einzugehen und von dem, was man weiß von der Musik und was vielleicht auch die Erwartungshaltung ist, nicht nur vom Publikum, sondern eben auch von den Musikern. Wie geht man damit um? Wie formt man es in eine frische Nachricht, die uns immer noch berührt heute. Wie formt man das um? Und das bedeutet, es muss auch eine für mich Großzügigkeit an Aufmerksamkeit mit dabei sein oder an Aufnahmefähigkeit des Momentes. Also, dass man nicht nur mit seinen eigenen Gedanken beschäftigt ist, sondern dass man dann vor das Orchester und vor seine Kollegen tritt und mit einer Einladung oder Einladungskiste, sage ich mal, dort steht und sagt, ja, lasst uns gemeinsam, zeigt mir doch, wie ihr euch fühlt und wie benutzt ihr die Musik, um euch auszudrücken. Das ist für mich das Spannendste überhaupt im Probenbereich. Und natürlich wollen wir das, was wir dann gemeinsam geprobt haben, auch einem Publikum zuteilwerden lassen. Das ist dann der krönende Moment, dass wir Leute einladen in unser Wohnzimmer quasi. Ja, ob das jetzt ein Konzertsaal ist oder ob das ein engerer Raum ist, ist für mich eigentlich ganz gleich. Es ist ein Ort, wo wir eine intime Atmosphäre kreieren wollen. Und ich glaube, diese ganzen Aspekte so in dem Maße sind für mich unglaublich interessant.
Ich durfte einmal in meinem Leben bisher einen Dirigenten interviewen. John Warner, ganz junger Mensch, der im Oxford Opera dirigiert. Und ich habe ihn dann gefragt, was machst du denn da eigentlich? Ich finde, von außen sieht das ja immer, wie du hast gesagt, Zauberlehrling, wirklich wie Magie aus. Und da ist der Maestro und der tut da verrückte Dinge. Und er hat gesagt, eigentlich, was ich wirklich mache, ist, ich versuche, dass alle gleichzeitig atmen. Mhm. Das ist eigentlich die Arbeit des Dirigenten. Hat mich damals total geflasht, weil ich, erstens konnte ich mir das nicht vorstellen, zweitens klang das so bescheiden, drittens klang es irgendwie unmöglich, dass man so einen riesigen Körper und Menschen dazu bringt, gleichzeitig zu atmen. Wie würdest du das Dirigieren definieren? Was machst du da
eigentlich? Absolut. Finde ich das Atmen absolut. Ich atme auch. Manchmal singe ich dem Orchester auch ein paar Sachen vor, weil manchmal fragen sie mich, wie möchtest du etwas? Und anstatt dann mit Worten versuchen, es zu erklären, singt man vielleicht eine Melodie. Ich sage den meinen Schülern, wenn ihr nicht singen könnt, dann am besten sein lassen. Aber wenn ihr singen könnt, dann singt was vor, es hilft. Es ist etwas zu formen, weil wir selber machen ja keinen Klang, ist ganz klar. Sondern wir zeigen den Klang, wir formen ihn und der beginnt sehr oft mit einem Atem oder absichtlich dann aus dem Nichts mit Atemlosigkeit, wenn es die Musik in Anspruch nimmt. Aber es hat absolut was damit zu tun, weil Streicher, man sagt oft ein Abstrich für diejenigen, die denen das bekannt ist mit dem Bogen, wenn es nach unten geht, ist wie ein Ausatmer. Und wenn der Bogen nach oben geht, ist wie man einatmet. Und natürlich die Bläser müssen es machen. Und für mich ist es wie ein Organisieren der Geräusche, des Klangs, der Erfahrung, der Seufzer, der Poesie. Und es ist eine unerklärliche Energie, dass wir Dingen, die unabhängig voneinander klingen können, und das sind oft mehrere Dutzend Musiker auf der Bühne, dass wir sie bitten, gemeinsam ein Organismus zu werden. Weil wir wissen, und deswegen werden Leute auch Musiker im Orchester, weil das ein unglaubliches Gefühl ist, was du nirgendwo anders bekommen kannst. Wenn du einmal gemeinsam diesem musikalischen Atem hast, gemeinsam spielst oder hörst, wie dein Klang sich mit dem Klang eines anderen verschmelzt oder wie er antwortet, dieser Klang, auf einen anderen. Dass es ein unglaubliches Bewusstsein hat an Wertschätzung auch dadurch. Man hat sofort das Gefühl, man ist lebendiger, man hat mehr Energie, man hat im Englischen ein Purpose. Eine Aufgabe.
Ich habe unheimlich lange im Orchester Cello gespielt. Und ich muss sagen, ich war eine sehr faule Cello-Schülerin. Ich habe sehr selten geübt. Ich glaube, ich habe nicht ganz schlecht gespielt. Also es war schon so ein gewisses Grundgefühl für Musik vorhanden. Und deshalb konnte ich einfach auch immer im Orchester spielen, auch nicht nur im Schulorchester. Also auch noch ein anderes hat mich immerhin genommen. Und ja, ich hatte überhaupt keinen Spaß am Üben, aber ich habe unheimlich gerne Orchester gespielt. Und da zu sitzen und mit diesen ganzen anderen Menschen gemeinsam zu musizieren, manchmal musste ich mich ein bisschen zusammenreißen, weil ich hätte auch weinen können in diesen Momenten, weil ich so berührend fand, was man da zusammen auf die Bühne bringt, auf die Beine stellt. Und das fand ich wirklich einfach, das ist schon auch eine sehr, sehr, sehr prägende Erfahrung. Am Ende des Tages war ich dann doch, glaube ich, wirklich zu faul, um es weiterzuführen. Aber trotzdem bin ich total froh, dass ich diese Erfahrung machen durfte und dass ich so lange eben auch dieses Instrument gespielt habe.
Du erzählst, und du erzählst auch etwas sehr Schönes, diese Erfahrung, dass wir alle Teil sein wollen von etwas, was viel größer ist als wir selbst. Dass wir unseren Dienst, also für dieses etwas Größere dort machen, um etwas zu erbauen, was so eine große Schönheit hat und was etwas erklärlich macht oder erklärlicher, was wir nicht beschreiben können. Das ist eine tolle Erfahrung.
Ich werde diese romantische Stimmung jetzt zerstören, indem ich sage, ich habe im Schulorchester Trompete gespielt and I hated it, weil ich als Trompeter sitze nämlich im Orchester da und hast ein DIN A4 Blatt vor dir. Die Streicher, die haben da ganze Bücher, du hast ein Blatt und auf dem Blatt sind so schwarze Linien, da steht 208 oder 150 und das sind die Takte, die du Pause hast. Und dann kommt eine irre hohe Note, die du eigentlich gar nicht schaffen kannst, ohne dass du vorher da dich irgendwie hochgespielt hast. Und die musst du aber dann genau treffen. Ich habe nie verstanden, wie jemand in einem Orchester ein Blasinstrument spielen kann. I really didn't. Und ich habe in der Schul-Big Band gespielt, wo du dann als Bläser ganz anders gefordert wirst, aber da hast du wenigstens, da bist du irgendwie Teil davon. Ich hatte immer das Gefühl, du bist so ein Knecht irgendwie als Trompeter, der ab und zu mal so, kommt die Peitsche und dann musst du kurz einen Ton raushauen und dann bitte wieder 305 Takte Schnauze halten.
Das finde ich super.
Sorry. Ja,
Felix.
Ich muss jetzt kurz die Stimmung zerstören.
Felix, lass es raus. Ich finde das super. Es ist und ich denke, du sprichst für mehrere, die wahrscheinlich die gleiche Erfahrung gemacht haben und dann deswegen entweder auf ein anderes Instrument umgestiegen sind oder gesagt haben, ich mach doch lieber was anderes. Aber man muss natürlich sich einlassen, wie gesagt, auf Dinge. Also wenn zum Beispiel, wenn du keine Lust hast zu üben, dann wirst du kein Berufsmusiker, wenn du halt ab und zu übst. Oder wenn du Taktzahl zählen überhaupt nicht magst, dann wirst du halt kein Trompeter. Ja, ja.
Die Perkussionisten, hinter denen ich als Schüler saß, es gab ja manchmal auch Abende, die waren schrecklich, es kam irgendwie keine Stimmung rüber, die Energie war low, der Dirigent hatte einen hochroten Kopf, hat sich wahnsinnig aufgeregt, hat geschnauft und es ist irgendwie trotzdem nichts passiert. Dann habe ich auch immer als Schüler versucht, die Takte von den Perkussionisten mitzuzählen, weil ich glaube, die haben wirklich die allerlängsten Pausen von allen und die sitzen auch noch ganz hinten. Ich habe mich immer irgendwie so ein bisschen solidarisiert mit diesen Underdogs des Orchesters, die dann einmal, ne, also Symphonie mit dem Paukenschlag, darfst du dann einmal draufhauen und ansonsten bitte Ruhe. Aber wir schweifen ab, lieber Ken, weil wir wollten dich ja eigentlich gerade was ganz anderes fragen. Du hast ja dann tatsächlich deinen Beruf so weit gebracht, wie was wahrscheinlich auch selten ist, dass man so einen berühmten Vater hat und dann ist man plötzlich mit dem gemeinsam auf der Bühne. Ihr habt ja gemeinsam auch zusammengearbeitet in Boston, Tanglewood, da gibt's auch tolle Fotos von euch beiden. Wie war das denn dann für dich? Weil du hast ja gesagt, Zauberlehrling, ich mach das nicht. Dann hast du dieses Erweckungserlebnis gehabt. Wir sind also in deiner Karriere jetzt vor ungefähr 10, 15 Jahren angekommen und plötzlich seid ihr beide gemeinsam auf der Bühne. Wie war das für dich?
Ja, also für mich war besonders zu der Zeit, als es meinem Vater schon nicht so gut ging, eigentlich nur das Wichtigste, ich habe mich unglaublich gut immer verstanden mit meinem Vater und wollte so viel Zeit wie möglich mit ihm verbringen. Ich war mir auch bewusst, dass einige das vielleicht nicht so interessant finden, wenn ich jetzt als Sohn dann mit meinem Vater auftrete und das habe ich ganz verstanden. Aber ich habe es, für mich war das unwichtig. Was viel wichtiger war, ist, dass ich ihn unterstützen wollte und dass ich ihm besonders in einer Zeit, wo er ja auch wirklich viele gesundheitliche Rückschläge erfahren hat, dass ich ihm da gemeinsam mit meiner Mutter und der gesamten Familie beistehe und mit ihm oft gereist bin und eben auch lernen wollte natürlich, einfach Geschichten erzählen. Und manchmal habe ich auch unsere Gespräche aufgezeichnet, einfach für die Familie und natürlich viele musikalische Fragen gestellt, denn es war mir klar, nicht jeder bekommt diese Zeit und nicht jedem wird vergönnt, dass es ein Zeichen gibt, dass es jetzt dem Ende zugehen könnte. Oder ne, auch wenn wir wissen nicht, ob das jetzt noch ein Jahr, ob wir jetzt ein Jahr gemeinsam haben oder ob wir 10 Jahre haben. Und ich bin da sehr dankbar dafür, dass ich mit ihm in dieser Phase dann eben auch jetzt, weil es ja auch eine praktische Situation war, also er konnte wahrscheinlich ein ganzes Konzert nicht durchstehen. Und aus dem Grund hat er dann auch gefragt, hättest du denn Lust, mit mir gemeinsam ein Konzert zu geben. Du machst die eine Hälfte und ich mache die andere. Und natürlich habe ich gesagt, das mache ich unglaublich gern.
Und ich habe auch gelesen, er hat auch am Schluss aus dem Gedächtnis dirigiert. Er konnte gar nicht die Noten richtig mehr lesen.
Ja, also ich meine, er hatte ein wirklich großes Repertoire im Kopf, was er auswendig dirigieren konnte. durch seine große Erfahrung und die vielen Konzerte und Reisen wahrscheinlich alle Werke von Mozart und Beethoven und Brahms und Tschaikowski. Also das war alles für ihn kein Problem. Und deswegen haben wir natürlich dann auch ein Programm ausgewählt, was er auch auswendig dirigieren konnte. Und ja, und ich bin sehr dankbar, dass wir das gemeinsam machen konnten. Also wie du erwähnt hattest, Tanglewood war eins. Und auch dann zu beobachten, wie herzlich ihn das Publikum begrüßt hat nach so vielen Jahren dort. Und für mich ist es eine ganz wichtige Familie auch geworden. Also Boston Symphony, die haben mich immer behandelt wie ein Familienmitglied dort.
Ja. Ja. Wow, was ja auch die Frage beantwortet, die man Menschen mit berühmten Nachnamen oft stellt, Vorteil oder Nachteil. In dem Fall für dich in eigentlich ein Netz mit doppeltem Boden, was ja großartig ist. Gibt es denn, weil du gerade gesagt hast, du hast diese Gespräche aufgezeichnet mit deinem Vater, was für eine tolle Idee, Geste und auch Geschenk für deine Familie. Gibt es denn was dein Vater dir mitgegeben hat, ein Rat oder eine Anschauung, die für dich ganz besonders wichtig ist, vielleicht sogar einen Leitsatz oder ein Wort?
Er hat vieles für mich hinterlassen, wie ich natürlich ein Werk angehe, welche Fragen ich stelle, in welchen Dienst ich trete, worauf wir achten müssen als Dirigenten, auf der einen Seite in der Musik, aber auf der anderen Seite, was es uns für Möglichkeiten gibt, mit dem Publikum und mit den Mitmenschen in Berührung zu treten. Und den einen Leitsatz, den ich auch immer wieder zitiere von ihm, ist für mich besonders dadurch, dass wir jetzt mehrere Kriege natürlich beobachten in der Welt und andere so schlimme Begebenheiten, von denen wir Zeugnisse haben. Er sagt immer, dass die Menschen, die wir in den Konzertsaal hineinbekommen, die wir überzeugen können, in den Konzertsaal zu bringen, wenigstens für 2 Stunden Weltfrieden erfahren dürfen. Und deswegen ist es unser Ziel. Unser Ziel ist es mit der Musik, dass wir uns einander die Möglichkeit geben, diese 2 Stunden Weltfrieden zu erfahren, wo wir frei sein können, wo unsere Gedanken frei sind, wo wir keine Zwänge, keine Nöte haben und es eine Vorschau ist auf den Himmel, denke ich. Und das ist etwas, woran er geglaubt hat, ohne jeglichen Zynismus und ohne jeglichen Sarkasmus, diese Hoffnung für jeden, diesen Frieden erfahren zu dürfen. Und da haben wir noch einiges vor uns, um wirklich jeden Menschen diese Erfahrung mitteilen zu können.
Da fehlen mir die Worte, Catalina. Das finde ich eine, so habe ich das noch nie gehört und bedacht. Und das, was du da beschreibst, ist für mich was mich selbst fast zum Weinen bringt. Diese wunderbare Beschreibung von der Gemeinsamkeit, die Musik erzeugen kann und sonst eigentlich nichts. Catalina, ich bin mal ganz still und gebe dir einfach das Mikrofon ab.
Man möchte fast gar keine Frage mehr stellen, weil man denkt, alles, was wir jetzt noch sagen, klingt einfach nur noch banal. Aber trotzdem, ich finde schon, also gerade eben dadurch, dass Musik ja wirklich einfach auch Emotionen erzeugen kann, Gänsehaut erzeugen kann. Ich meine, es gibt wirklich, glaube ich, viele Leute, die nicht nur bei klassischer Musik, aber gerade auch bei klassischer Musik sofort in Tränen ausbrechen können. Mich, wie gesagt, eingeschlossen.
Ken, wir wollen natürlich mit New York und Wisconsin aufhören, mit deinen Lebensmittelpunkten heute. Du hast ja das Chelsea Music Festival gegründet mit deiner Frau Melinda zusammen. Wahnsinn. Also Chelsea und Music ist ja sowieso eine spezielle Geschichte und dann machst du das Ganze auch noch von Wisconsin aus. Was habt ihr jetzt vor? Ihr macht das seit 15 Jahren schon. Was habt ihr dieses Jahr vor für alle, die vielleicht zufällig zum Festival hier in der Stadt sind? Was erwartet die Menschen da?
Also das Chelsea Music Festival, kurzum, das war eine super Schnapsidee, sag ich mal. Melinda und ich, wir hatten so viele Freunde in verschiedenen kreativen Abteilungen und wir haben gedacht, die Musik und auch die Kulturwelt ist einfach so geteilt. Wir sollten ein Festival in New York zusammen kriegen, wo sich alle treffen können und wo wir einfach Party machen und dazu auch ein Publikum einladen. Und das war die Idee, also mit Kammermusik oder ich sag mal jetzt nicht unbedingt ein Riesenorchester, also manchmal haben wir auch ein kleines Orchester, aber es geht darum, dass wir verschiedene Örtlichkeiten bespielen und dann auch intime Atmosphäre schaffen um Musik herum. Wir nennen es Performing Visual and Culinary Arts Collaborations, also dass wir das Kulinarische dabei haben und dass wir eben auch super Chefköche eben einladen, die mit einem Thema kollaborieren. Wir haben visuelle Künstler und natürlich unglaublich viele tolle Musiker und Performing Artists. Und dann gehen wir in Galerien, wir gehen in Kirchen, wir gehen in Örtlichkeiten, die sich nicht kategorisieren lassen, abgelegene Orte auch. Und das ist jedes Jahr eine unheimliche Gaudi, wie man damals gesagt hat. Ich weiß nicht, was heute das Vokabular ist, noch der nächsten Generation. Aber es macht unglaublich viel Spaß. Und es ist auch immer ein Ursprung von vielen anderen kreativen Ideen, die sich dann vielleicht übersetzen lassen auf eine große Bühne oder in einen großen Saal. Und das Wichtige daran ist, dass wir diese Begegnungen möglich machen von Künstlern, die sich sonst nie begegnen würden. Deswegen, wir haben also auch zum Beispiel Jazzmusiker, die dann von uns den Auftrag bekommen, hey, wollt ihr nicht mal was zu Beethoven verjazzen oder was zu Bach oder Chopin oder Debussy? Und dann kommen Leute aus der Klassik und aus dem Jazz zusammen. Und ja, wir machen das jetzt seit 15 Jahren und unser Team ist so fantastisch in New York, dass wir das eben auch hier aus Wisconsin aus leiten können. Und dieses Jahr ist, wie du erwähnt hattest, schon 15 Jahre bestehen, was wir auch nicht erwartet haben, dass ein Festival in New York mit dieser Idee so lange bestehen kann. Aber die haben Spaß gehabt daran bisher. Und wir haben eine sehr treue Fanbase. Und die sagen immer, Mensch, was ihr macht, ist immer so interessant und experimentell. Und da haben wir einfach weitergemacht.
21. bis 29. Juni wäre dieses Jahr in New York. Es ist auch einer der schönsten, es ist immer so kurz bevor es richtig heiß wird in New York. Eine der schönsten Zeiten des Jahres. ChelseaMusicFestival.org. Ich mache mal kurz den Shoutout hier. Die Tickets gibt's schon. Und ich hoffe, dass wir uns dann alle da sehen. Und wir kommen zum Schluss, Katharina.
Ich finde, das klingt wirklich wahnsinnig, wahnsinnig toll und nach einem unheimlich inspirierenden und schönen Event. Das Chelsea Music Festival. Und ich habe mich gerade gefragt, als du so davon erzählt hast, ob das was ist, was man nur an einem Ort wie New York auf die Beine stellen kann, weil du lebst ja in Wisconsin. Und das bringt mich zu meiner Frage, weil wir haben sehr oft Gäste, die von der Ostküste kommen, von der Westküste, aus den großen Städten. Wir haben wirklich so selten Gäste, die irgendwie mal aus den vielen anderen Staaten, die es ja auch noch gibt in Amerika, kommen. Und deshalb muss ich dir noch eine Frage zu Wisconsin stellen, um die Gelegenheit zu nutzen, dass jetzt hier jemand sitzt mit uns, der in Milwaukee, Wisconsin lebt. Was ist das für ein Staat? Ich meine, du hast schon gesagt, es ist an den Great Lakes. Es kann sehr, 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 sehr kalt werden da. Aber was sind das für Leute, die vielleicht auch in Milwaukee leben, die zu euch ins Orchester kommen? Wie ist das Leben da so? Erzähl uns mal davon. Nimm uns mal für einen ganz kurzen Moment mit nach Wisconsin.
Meine Antwort wird vielleicht sehr überraschend sein, denn Wisconsin und besonders Milwaukee ist eine sehr deutsche Stadt. Ist wahrscheinlich die deutscheste Stadt, die ich in den USA kenne. Es gibt einen Grund hier, warum das Baseballteam, die Brewers heißt, die Brauer. Du lernst es hier an jedem Straßennamen, es ist deutsch, die ganzen Brauereien, die ersten Brauereien in den USA begannen hier, die haben sich hier niedergelassen. Deswegen heißen die auch alle Papst, Schlitz, Leinenkugel, Sprecher. Das sind alles diese deutschen Namen und die sind immer noch hier. Es ist jetzt ein sehr diverses Publikum. Also wir haben auch natürlich eine große Bandbreite an Leuten, die hier jetzt wohnen. Also du hast African Americans, du hast Latinos, du hast Asiaten, du hast Polen, du hast viele Ukrainer sogar hier. Und es ist eine Stadt, die, um auf die Deutschstämmigkeit zurückzukommen, hier eine Kopie stehen hat, 5 Minuten von uns entfernt, im großen Park, eine Kopie von dem Goethe-Schiller-Denkmal in Weimar zum Beispiel, was die extra dort haben anfertigen lassen und hier rübergeschifft haben. Das Wort Kindergarten, ja, wird ja hier in den USA benutzt. Ratet mal, wo das anfing. Auch hier. Es gab Early Childhood Education, gab es nicht. Und das hat der erste deutschstämmige US-Senator Karl Schurz. Seine Frau hat hier die ersten Kindergärten gegründet. Und deswegen haben wir das. Die ersten Biergärten in den USA wurden hier gegründet. Du hast den Turnverein, der hier die Nazis vertrieben hat in Milwaukee und in Wisconsin, den hast du hier auch noch. Also es ist wirklich eine sehr deutsche Stadt. Und ich bin zwischen Milwaukee und Chicago, was ja auch nur 1,5 Stunden von uns entfernt ist, hier am Lake Michigan direkt südlich von mir, bin ich ja auch oft tätig und bemerke, dass doch dieser Stolz für die Wisconsinites hier nördlich von Illinois und Chicago sehr stark ist. Und früher, und das jetzt kommen wir zurück auf die Musikwelt, also das Chicago Symphony ist hier bis Mitte des 20. Jahrhunderts immer hochgefahren und hat hier Konzerte bespielt in Milwaukee. Und die Milwaukee-Einwohner haben irgendwann gesagt, hey, wieso kommt eigentlich Chicago hier hoch? Wollen wir nicht unser eigenes Orchester gründen? Und dann haben die ihr eigenes Orchester gegründet, das Milwaukee Symphony Orchestra, von dem ich ja jetzt hier Chefdirigent bin. Und der erste Spielort war eben das Papst-Brauerei Auditorium, wo auf der linken Seite eine große Statue von Beethoven stand und rechts von Wagner. Okay. Und insofern ist es schon ein für mich was sowas auch Überraschendes gewesen. Deswegen eine überraschende Antwort vielleicht für dich. Aber ich habe mich hier sofort wie zu Hause gefühlt, weil ich da viele Parallelen gesehen habe, auch mit meiner Heimatstadt in Leipzig. Es hat eine ähnliche Größe. Es gibt eine Straßenbahn. Es gibt viel deutsches Essen. Und
gutes deutsches Essen in den USA gibt es tatsächlich, gibt es nicht mal in New York. Also in New York muss man zum Österreicher gehen, um gut das zu essen, was man von zu Hause kennt.
Das stimmt. Das stimmt. Ja, nein, hier gibt es da doch mehrere Ecken. Also kommt ruhig mal zu Besuch. Ich kann euch da gern rumführen. Aber es macht mir deswegen auch viel Spaß. Und bis vor 5 Jahren kannte ich auch Chicago und Milwaukee überhaupt nicht. Also die meisten, die nicht wissen, was der Unterschied zwischen Milwaukee und Minnesota ist, sagen dann auch, ja, wie geht's in Minnesota? Auch wenn das 8 Stunden entfernt ist von uns. Aber es ist ein tolles Orchester. Es ist ein Weltklasse-Orchester, muss ich sagen. Und jetzt haben wir vor 3 Jahren während der Pandemie auch einen der besten Konzertsäle in Nordamerika eröffnet, der übrigens vom gleichen Akustiker gebaut wurde wie Geffen Hall in New York für die New Yorker Philharmoniker.
Wow. Was? Und du machst das ja jetzt seit 2 Jahrzehnten, das Dirigieren in etwa, bis seit 5 Jahren Chefdirigent bei diesem Orchester. Wovon träumst du noch? Also gibt es, du hast auf der ganzen Welt schon dirigiert inzwischen. Gibt es da noch Dinge, die du vor dir siehst, wo du dich manchmal auch hinwünschst, wo du sagst, das wäre was?
Nie. Irgendwie, ich weiß nicht, ob das positiv oder negativ ist, aber ich glaube, das geht zurück auf das, was ich erzählt habe, womit ich aufgewachsen bin. Dass mein Vater mir gesagt hat, das, was du bekommst und das, was du als Aufgabe im Moment geschenkt bekommst, das solltest du als Hauptaufgabe ansehen. Und ich freue mich unglaublich über die Möglichkeiten, die wir hier haben. Ich wurde auch aus dem Grund hierher geholt, weil die mir gesagt haben, hey, du kriegst jetzt einen neuen Saal, du kriegst ein Weltklasse-Orchester, du kannst hier Programme realisieren, die du dir erträumst. Und wir möchten, dass du das versuchst. Und ich habe auch einen tollen Chor hier, wir haben einen symphonischen Chor, also unglaublich viele Möglichkeiten. Und was mehr kann man sich als Künstler oder als Dirigent wünschen, dass man die Materien hat, mit denen man was Besonderes und was Neues auch schaffen kann. Und ich möchte als Wunsch einfach das Beste geben, bevor vielleicht irgendwann meine Zeit hier auch zu Ende geht. Und dann, ich vertraue komplett darauf, dass ich dann irgendwie etwas wiederentwickeln wird, irgendeine neue Aufgabe. Also ich habe da nie irgendwelche Ängste davor oder auch Wünsche, wo ich sage, ich muss unbedingt dieses oder jenes Orchester dirigieren, hatte ich noch nie. Und vielleicht auch, weil ich immer das Vertrauen habe auf den Moment und die Musiker, dass wir alles geben, um das rauszuholen, was uns Freude gibt in dem Augenblick.
Wow. Ich muss dich jetzt trotzdem noch einmal quälen dazu, weil natürlich tust du ja was du aus Deutschland sozusagen mitgebracht hast. Und du tust ja auch was sehr Old World ist. Also du machst klassische Musik, sozusagen du machst Old World in the New World. Und ich hätte jetzt erwartungsgemäß, könnte man jetzt natürlich sagen, dass es alle, die aus der Old World kommen und Old World Music in the New World machen, dass die irgendwann wieder zurückzieht, dass die sagen, ja, eigentlich möchte ich natürlich schon irgendwann an den Ursprung des Ganzen. Und mein Vater war im Gewandhaus, dieses Vierteljahrhundert, und da kommt das alles her. Und da sehe ich eigentlich mich auch irgendwann wieder. Und die Amerikaner, die verstehen ja gar nicht, was ich da eigentlich mache.
Ja, das, ja, ich sag mal so, man begegnet hin und wieder Menschen, die aber auch ganz ehrlich dir sagen, du, ich war jetzt in deinem Konzert, ich find's schön, dass andere es schön finden, aber ich verstehe es nicht, ich verstehe diese Sprache nicht. Und dann finde ich das traurig für die Person, aber ich werde nicht aufgeben. Ich habe unglaubliche Hoffnung an diese Kraft und an die Möglichkeit, die die Musik uns gibt, wenn wir mal in so einer Phase sind. Ich glaube, das geht uns für viele Dinge so. Wir sind nicht immer in der Lage, das zu wertschätzen, was wir manchmal direkt vor uns haben, bis es dann nicht mehr da ist. Aber wenn wir es einmal in Erfahrung gebracht haben, wünschen wir uns es in dem Augenblick, wo es dann wieder zu diesem Funken kommt, wünschen wir uns es aus irgendeinem Grund wieder. Und ich glaube daran, dass es uns als Menschen und denjenigen, die ein Orchester und ein Konzert erfahren haben, dass es denen auch so gehen wird. Ob es 10 Jahre später ist, ob es 50 Jahre später ist, diese Kontrolle habe ich zum Glück nicht und möchte ich auch nicht haben. Das Einzige, was ich hinzugeben kann in dem Moment, ist, dass ich mein Alles gebe und dass man diese Erfahrung miteinander teilt. Insofern ist es auch sehr befreiend, dass wir diese Kontrolle aufgeben können in dem Moment und an die Musik an sich, ja.
Sagt Ken Masur, unser großartiger Gast heute bei Wunderbar Together. Ken, es war so eine Ehre, dich so lange hier in unserem virtuellen Studio festhalten zu dürfen. Du hast sogar zwischendurch mal kurz das Telefon rausgezogen und hast gesagt, alle bitte kurz warten, ich bin gleich da. Wir machen jetzt erst den Podcast zu Ende. Vielen, vielen Dank dafür. Wir geben immer am Schluss noch einmal das Mikrofon ab, weil auch wenn wir jetzt mehr über eine Stunde miteinander gesprochen haben. Es kann ja sein, dass wir was völlig vergessen haben, dass es noch irgendwas gibt, was aus dir raus möchte, aus dir raus muss, was du noch unseren Hörerinnen und Hörern mitgeben möchtest. Ken, deine letzten Worte bei Wunderbar Together heute.
Ich bin so dankbar, euch kennenzulernen, dass wir gemeinsam diese Zeit hatten. Es war wunderbar und ich hoffe, dass wir mit der Musik, der Wörter, die ihr auch beigetragen habt und mit einer intimen Sphäre uns dann auch mal in ein Konzert begeben. Ob das in New York ist oder in Berlin oder hier in Wisconsin, ist mir ganz gleich. Ich hoffe, es kommt dazu. Und ich möchte euren Hörern auch wünschen, dass sie die Gelegenheit haben, das zu erfahren, diese Liebe und diese Wärme zu erfahren durch die Musik und durch ein Gespräch wie diesem. Vielen Dank.
Und dann weinen wir alle zusammen, Catalina, oder?
Aber ich bin bei Weinen bin ich immer am Start. Wirklich. Also ich weine auch sehr gerne. Das ist wirklich, kann ich nur jedem empfehlen. Also da muss man, darf man ruhig mal loslassen.
Zu klassischer
ich wollte
Musik
das lange unterdrücken.
Oh, zu weinen.
Ja, zu klassischer Musik wirklich.
Also, ist der Best.
Ja.
Und Ken hilft uns dabei. Vielen, vielen Dank, Ken. du hast uns auch eine ganz tolle Reise mitgenommen und wir hoffen, dass wir bald mit dir gemeinsam irgendwo auf der Welt, ja, wie du gesagt hast, den Frieden erleben, den Frieden eines Konzerts. Vielen, vielen Dank und viel Erfolg und vielleicht bis im Sommer in Chelsea.
Ich würde mich freuen. Euch auch alles, alles Gute und dann auf bald. Einen schönen Frühling euch.
Danke. Ciao, mach's gut.